Ja, liebe Leute, herzlichst willkommen zu Tischlein Deck Dich, Ausgabe Nummer 80. Mein Name ist Simon Worbes hier am Mikrofon und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder den Weg zu mir gefunden habt. Wann immer das auch ist, da werden jetzt ein paar Wochen dazwischen liegen, zwischen dem heutigen Tag, wo ich das aufnehme, am 20. April und der Veröffentlichung. Da hat sich einiges angesammelt an Stau. Podcast-Stau, ja. Bin gerade mal bei Episode 73, die Stand jetzt veröffentlicht ist. Aber das soll euch ja nicht weiter bekümmern. Ich sag euch nur, weiterhin ist dieses Ziel der Pamperung für mich ein reales Ziel, ein anzustrebendes Ziel mit dem Podcast, dass man einfach zu einem Zustand kommt, wo sich die Hörer rundum gepampert fühlen, ja, rundum versorgt, versichert, gut bewirtet, gut, na, ja, so viel kann ich euch nur sagen und muss aber klar feststellen, dass ich heute sehr müde bin, in einem Zustand, ja, die Müdigkeit hat mich wieder. Nun aber, es gibt eine gute Nachricht, ja, diese privaten Probleme sind geklärt am Wochenende mit meiner Freundin. Ist alles wieder im Reinen und deshalb schicke ich ihr hier ein Küsschen zu und sage ihr einfach, ja, dass ich dich ganz lieb habe und am besten gleich ein Lied spielen kann, das du mir gezeigt hattest. Aber kommen wir hier erstmal rein, ja. Nehmen wir Fahrt auf, ja, komm. Also deshalb mache ich diesen Podcast auch, weil ich zu müde war und mich dadurch wieder aufputschen kann. Ja, letzte Woche, also diese anstrengende Podcast-Woche mit 4 Episoden am Stück, da, ja, das habe ich jetzt gut verdaut, auch wenn sie noch nicht veröffentlicht sind. Aber ja, war schon ganz okay. Folge 76 vor allem und 78, ja. Und natürlich das, was ich von Cortázar vorlas, am Ende von Nummer 68 und dann in 78 natürlich. Und dann in 79 natürlich vor allem nochmal, ja, das war umwerfend, aber ja. Gut, jetzt lassen wir Cortázar erstmal einen guten Autor sein und ja. Ich habe hier nur kurz etwas aufgeschrieben. Am Wochenende mit meiner Freundin, da hat sie mir eine Doku gezeigt über eine Mine in Peru. Angeblich ist dort der höchste Ort der Welt, die höchste Stadt der Welt, in einer Höhe von über 5000 Metern. Und dort wird eine Mine betrieben, ja, ohne dass irgendwie Umweltauflagen eingehalten werden. Oder, ja, Umweltgesetzgebungen sind inexistent oder werden im Umgang von diesem Konzern, wo ich ja schon mal erwähnte, dass die nordamerikanischen, laut meiner Freundin, die schlimmsten Bergbaukonzerne dort sind, in Südamerika. Genau, wir kommen heute also, so mir die Natur helfe, wieder auf das Klimathema zurück. Die sind also am schlimmsten, sagte sie, die Nordamerikaner vor allem. Und da werden also verschiedene Mineralien ausgebeutet, Zink, Kupfer etc. Und das Grundwasser wird dadurch aber ziemlich vergiftet. Das Leitungswasser, das die Leute da trinken, ist verschmutzt mit Blei, mit Niveaus von Blei, die 4-mal über dem Normalen liegen. Und wo ein Arzt in dieser Doku sagte, dass dadurch eben zu Verzögerungen bei der geistigen Entwicklung der Kinder kommt und dass man sich generell dann eben schnell müde fühlt, so wie ich heute, aber schnell müde und ausgelaugt von einer Aufgabe und sich einfach hinlegen will, ja, wenn man so viel Blei im Körper hat. Und da ist also mit Blei irgendwie fehlt es da am nötigsten. Diese Stadt hat noch nicht mal ein richtiges Abwassersystem, sondern die Kloaken fließen da halt irgendwie Und dann sind da irgendwie die Reste aus dieser Mine, werden auf einer Schutthalde gelagert und da suchen die Leute dann noch. Sind verschiedene Privatarbeiter dann auf eigene Faust unterwegs und durchsuchen diese Reste, ob sie da nicht noch ein paar Klumpen Gold finden. Und ja, ist aber sehr schwierig. Irgendwie stand da auch ein Schild da, ja, ab hier ist irgendwie das Gelände der Mine. Ab hier wird geschossen. Das wird ja, mit Waffengewalt verteidigt. Immer wieder, also brutal, diese Minen, diese Arbeitsbedingungen dort, die Gewalt, die ganz normal eingesetzt wird von diesen imperialistischen Konzernen. In Südamerika, in Südafrika, natürlich Afrika. Nun ja, Südamerika, also dieses Problem kennt, kann man sagen. Denn wenn man sich einfach auch mal anschaut, von den gefährlichsten Städten der Welt sind fast alle in Südamerika oder Lateinamerika, sagen mit Mexiko und so. Oder auch USA, hatte ich gelesen, eine Liste der 50 gefährlichsten, da waren irgendwie über 40, glaube ich, 45 in Amerika, ja, 5 auch noch in den USA, klar, weiß man, dass dieses Land auch extrem gespalten ist. Aber ja, so ungefähr 40 in Lateinamerika, 5 in den USA und dann gab es noch 5 in Südafrika, glaube ich. So ungefähr, nun ja. Aber dann lese ich einfach mal diesen Text hier vor. Diese Statistik, die ich meinte, war eben eine Statistik über die Morde. Pro Einwohnerzahl, wie viele Mordfälle gibt es da pro Jahr, pro 100.000 Einwohner. Und ja, scheinbar ist es dort so wahrscheinlich, weil dort eben das Gefälle zwischen Arm und Reich sehr hoch ist. Wie es in Afrika dann nicht so ist, außer in Südafrika, dass da auch extrem Reiche gibt. Aber im Rest von Afrika, wenn da einfach das ganze Land auf einem gleichbleibend niedrigen Wohlstandsniveau ist, dann ja, immer wieder Raubüberfälle, Diebstähle geben, aber vielleicht diese Raubmorde sind dann nicht so lukrativ einfach, da hat man ja, da liegt das Geld nicht so auf der Straße oder ich weiß nicht, woran es liegt. Nun aber, kommen wir nun zu das ist nur ein kleiner Paragraph, den ich hier aufschrieb, wegen diesem Gebiet, wegen dieser Stadt in Peru. In Peru werden nicht mal die drängendsten Umweltprobleme angegangen und umliegende Bevölkerung in Bergbaugebieten werden im Wasser durch das Wasser vergiftet mit 4-mal zu hohen Bleiniveaus, was auf die mentale Entwicklung der Kinder abfärbt. Und da soll man glauben, diese Länder würden irgendwelche signifikanten Zugeständnisse machen für einen in weiter Zukunft drohenden Klimawandel? Wer soll das glauben? In diesen ländlichen Gebieten Südamerikas ist es Stand jetzt viel wichtiger, Arbeitsplätze als sauberes Wasser zu haben. Die nordamerikanischen Bergbauunternehmen können die lokalen Regierungen erpressen und schmieren. Also müssten die Industrieländer die grüne Transformation finanzieren und den Entwicklungsländern glaubhaft zeigen, dass die dauernde Arbeitslosigkeit und Wachstumsschwäche überwunden werden können. Ja, soweit hier diese Aufstellung erinnert ja an Flashback. Wir müssen da also die Programme aufsetzen. Wenn wir da hinkommen. Ja. Erstmal eine Industrie aufzubauen, erstmal eine Annäherung an die Vollbeschäftigten, dass diese Länder sehen, es kann ja doch gehen, mit genügend Arbeitsplätzen und weniger Zukunftsangst und dann könnten sie vielleicht auch sich offen zeigen, gegen den Klimawandel zu investieren oder da eben Einschränkungen hinzunehmen in ihrem Lebensstandard oder ja, Auflagen zu akzeptieren für die Industrie. Aber in der heutigen Situation, warum überhaupt? Ja, es ist doch klar, dass wir uns das leisten können in Deutschland, aber noch nicht mal hier treiben wir die Klimawende irgendwie mit Nachdruck voran. Aber es gibt halt Länder wie Peru, die sich nicht leisten können, wo es definitiv zig andere größere Probleme gibt als irgendein Klimawandel, der irgendwann in ferner Zukunft kommen soll. Und ja, es ist mir nicht ganz klar, wie kann man diese Propaganda verbreiten von der Klimawende, ja, wie es ist so klar, wir alle müssen das umstellen, wenn Stand heute klar ist, für die meisten Länder auf der Welt gibt es einfach größere Probleme und wir können ihnen ja auch keine Lösung anbieten, wie wir diese anderen Probleme lösen, also wird es einfach dabei bleiben, dass sie weiterhin die Energie verheizen, die halt am billigsten ist. Und damit wird es auch wenig bringen, wenn wir allein in den reicheren Industrieländern, selbst wenn wir mal anfangen würden, was gegen die Klimakrise machen, würde auch das wenig bringen. Aber gut, das ist nur hier ein kleiner Punkt. Ich fühle mich heute echt komisch, aber kann ich gleich nur dieses Lied einspielen. Jetzt, aber diese Gedanken sind ja auch komisch. Das bedrückt mich auch, diese Frage. Wie realistisch ist das mit der Klimawende überhaupt? Das ist dieses Klima, das noch nicht mal so gut verstanden ist, wo es so viele Faktoren gibt, mit den Aerosolen, mit dem Wasserdampf etc. Was trägt überhaupt alles bei zum Treibhauseffekt, zum Klimawandel? So viele dieser Phänomene so wenig verstanden. Und da soll man jetzt Aussagen machen, was diese faktische Erwärmung der globalen Temperatur schon über 1 Grad zu bedeuten hat, das finde ich schwierig. Also man kann das so aufzeichnen, man kann das so registrieren, ja, die Temperatur ist angestiegen, das Niveau an CO2 ist auch angestiegen, höchstwahrscheinlich verursacht durch unsere Industrie, irgendwann, wo muss das ja bleiben, dieses CO2, das da ausgestoßen wird, das ist höchst plausibel, dass es genau so ist. Durch den menschlichen Einsatz fossiler Ressourcen und die Freisetzung von CO2 ist mehr CO2 in die Atmosphäre gelangt. Und wahrscheinlich hat das auch eine Wirkung auf das Klima. Ob es jetzt der Grund war, dass die Temperatur anstieg oder ob es andere Ursachen hat, wie es ja schon öfter in der Geschichte der Erde zu solchen Temperatur- und Klimaveränderungen immer wieder kam. Abrupt und ohne, dass man versteht, woran das liege oder was da noch für Faktoren im Spiel sind. Also man kann es nicht genau sagen, aber ja, könnte man ja sagen, immerhin besser, mal was dagegen zu tun, falls es so ist. Ja, aber da sehe ich halt wenig Potenzial, wenn wir uns allein auf dieses Thema konzentrieren, des Klimas. Da braucht es den Klimakommunismus. Wenn wir keinen Kommunismus hinkriegen, nicht die sozialistische Revolution durchsetzen, dann verstehe ich nicht, was das soll, dieses Geschwaff von der Klimawende. Wo soll uns das hinführen, also auch was unser Leben verschlechtert? Nicht unbedingt verschlechtert durch steigenden, sinkenden Wohlstand und so weiter, sondern ganz praktisch, sage ich, durch diesen Diskurs, der so auf einem lastet, du, ja, wir als Menschheit sind eigentlich böse Sünder und betreten hier die Erde und hinterlassen da was Ungutes und das ist alles zu viel, was wir hier ausstoßen, wie wir leben. Mit jedem Atemzug und so weiter stoßen wir weiter diese toxischen Gase aus und es ist ein kollektiver Selbstmord. Dieser Diskurs, das ist ja eigentlich so, was sich dann unterbewusst durchsetzt, naja. Das ist schlimmer. Das ist wirklich eine schlechte Situation. Das ist schlimmer als zu sagen, machen wir gar nichts. Ignorieren wir das, verschotten wir uns dagegen ab, gegen diese drohende Gefahr des Klimawandels und schauen wir auf die anderen Probleme. Es ist ja nicht so, als dass es sonst keine Probleme gäbe auf der Welt. Das ist genau der Punkt. Genau weil diese anderen Probleme so groß sind und so vielfältig, genau deshalb muss ein neues Thema erfunden werden wie der Klimawandel. Der eben auch ein soziales Konstrukt ist, der nicht so real physikalisch da draußen ist, sondern erst da, wo er Rückwirkungen hat auf Menschen, wo er uns beeinflusst, da ist ja relevant, da ist dieses Phänomen überhaupt relevant als Man bezeichnet es so als Klimawandel. Aber dass das Klima sich irgendwie ändert oder so, ist ja normal, ist ja nichts, worüber man sich beunruhigen müsste. Ja, dass irgendwo mal wärmer oder kälter wird oder eine Wüste sich ausbreitet oder sich verkleinert. Nun aber, ja, ich habe da nur ein Klimabuch gelesen, aber bevor wir andere Bücher anfangen hier, lesen wir erstmal Flashback zu Ende. Ja, ich glaube, das kann ich machen und habe hier noch ein paar andere Sachen aufgeschrieben. Aber dann kommen wir doch jetzt bitte erstmal zu diesem Lied hier, nämlich für die Liebe. Viel Spaß damit von Berge, dieser Band, die schon in Nummer 62 als Outro gespielt wurde, die mir meine Freundin gezeigt hat. Ja, fangen wir an, ein Mensch zu sein. Dann schauen wir nicht mehr so viel auf diese unbelebten Gegenstände, diese Dinge, wie die Erde zum Beispiel. Die Erde, um die wir uns nicht so kümmern müssen, die ist kein Mensch und fühlt auch keinen Schmerz. Nur die Menschen, die werden so extrem ausgebeutet und unterdrückt, und da muss man sich Sorgen machen, ob hier also nicht bald der Mensch mit dem Menschen Schluss macht und wie unsere Beziehung zur Erde weitergeht, sehe ich nicht als so ein drängendes, so eine dringende Priorität. Aber okay, lesen wir daher jetzt am besten in den Flashback hier rein. Da war ich stehen geblieben, wenn ich mich recht entsinne, auf Seite 46, Dunkelflaute. Ein stabiles Winterhoch im Jahr 2016 brachte es an den Tag. Eine Energiewende, die vor allem auf Wind und Sonne setzt, schafft ein Problem. Deutschland hat sich neu orientiert, aber es hat womöglich auf ein Pferd gesetzt, das nicht stark genug ist, um die komplexe und schwere Maschine zu ziehen, sagen die immer lauter werdenden Kritiker. Wenn das auch nur in Ansätzen stimmt, sind alle Ideen von Deutschland als internationalem Vorbild Makulatur. Kann man wirklich auf Atomkraft verzichten, aus der fossilen Energie aussteigen und den Menschen erzählen, die Stromversorgung sei auf jeden Fall gesichert? Immer wieder im Winter tritt die Wetterkonstellation auf, die in die Geschichte eingehen könnte als der Tatbestand, der zeigte, dass die deutsche Energiewende keineswegs eine Erfolgsgeschichte war. An manchen Tagen oder Wochen ist der Output an Strom, der mit den erneuerbaren Energien Wind und Sonne erzielt wird, katastrophal niedrig. Ein stabiles Winterhoch über ganz Mitteleuropa mit viel Nebelbildung reicht aus, um die Erzählung von der erfolgreichen Energiewende auch für Laien als Märchen zu entlarven. Das ist schlimm, weil viele Menschen große Hoffnungen in die Energiewende gesetzt hatten. Auch ich habe mir nicht vorstellen können, dass großflächig eingesetzte Solarpanel und Windräder auf fast der gesamten Fläche, einschließlich der im Meer verankerten, für einige Tage nahezu stillstehen. Die Werte für die Stromerzeugung der einzelnen Energiearten, die von Agora Energiewende ermittelt werden, zeigen im Winter immer wieder erschreckende Ergebnisse für Sonne und Wind. Zwei Zahlenbeispiele vom 12. Dezember und vom 14. Dezember 2016. Um 15 Uhr am 12. betrug der Verbrauch insgesamt 69 Gigawatt. Davon kamen 0,7 Gigawatt von der Sonnenenergie, 1,1 Gigawatt vom Wind auf Land und 0,4 vom Wind auf See. Am 14. Dezember um die Mittagszeit wurden 70 Gigawatt verbraucht. 4 Gigawatt kamen von der Sonne, 1 Gigawatt Wind onshore und gut 0,3 Gigawatt Wind offshore. Wenn man das Bild von Agora-Energiewende regelmäßig anschaut, sieht man, dass sich solche extreme Flauten immer wieder über mehrere Tage hinziehen können. Also schreibt er hier, wir haben einen Verbrauch von etwa 70 Gigawatt pro Tag. Ja, oder zu diesem Zeitpunkt. Ja, was ist das überhaupt für eine Einheit hier? Gigawatt oder Wattstunde? Das muss man dann noch multiplizieren mit der Zeit, aber egal. Also zu einem gewissen Zeitpunkt lese ich das hier raus. Liegt eine bestimmte Nachfrage im Energienetz vor, ein bestimmter Verbrauch an Strom. Und davon kommt aber nur 1 Gigawatt vom Wind, 0,7 von der Sonne. Naja, also es ist verschwindend gering, weil da eben dieses Phänomen der Dunkelflaute auftritt. Also es ganz bewölkt ist, die Solarpanels nicht viel liefern können. Und die Windräder, wenn dann gleichzeitig auch eine Windflaute ist, dann eben auch stillstehen. Ja, und dann ist das hier also praktisch noch im Bereich von 3 oder 5% des eigentlichen Energiebedarfs, der hier durch die Erneuerbaren gedeckt werden kann an diesen Tagen, wo eben diese Dunkelflaute herrscht. Und wie will man damit umgehen? Das ist ja nichts, womit man irgendwie fertig werden kann, wie ich in Folge 61 ausführte, die ich ja Licht aus nannte, aus dem Grund, dass eben keine Speichertechnologie noch vorliegt, durch die man sagen könnte, jetzt speichern wir aber den auf erneuerbare Weise erzeugten Strom und das reicht dann aus, um den Bedarf für mehrere Tage auch zu speichern und dann eben freizugeben in so einer Dunkelflaute. So eine Technologie liegt noch nicht vor, ist also Stand heute Wunschdenken. Und wie soll das also gehen, wenn man auf Atomenergie und auf fossile Energie ganz verzichten will? Ich sagte ja damals nur in Folge 61, ja, vielleicht können wir dann einfach sagen, komm, dann muss wirklich das Licht mal ausgehen, weil die Leute wollen auch die Welt verbessern und retten. Ja, ist ja auch legitim und die Pandemie hat gezeigt, dass es so eine Sehnsucht in uns allen gibt, zu sagen, komm, wir sind solidarisch, wir sind auch Teil dieser Kette, die sich solidarisch verhält und einfach das macht, was jetzt mal Phase ist. Und aus diesem Grund wollen die Leute also gefolgsam sein, weil sie denken, dadurch, dass sie eine Maske aufziehen, etc., dadurch helfen sie ja ihren Mitmenschen. Und das führt dann in diese absurden Politiken der Pandemie, die akzeptiert werden. Und mein Schluss war also, ja okay, da ist es ja noch nicht mal irgendwie gesichert, was soll das bringen mit den Masken etc. Es ist ja ein reiner Wahnsinn, zu sagen, zieh deine Maske auf, aber Inzidenz ist irgendwie bei 1500. Aber ganz sicher wirken die Masken, ganz sicher. Ohne Maske jetzt bestimmt Inzidenz 10.000. Aber egal, das ist also ein komplexes System, die Pandemie, die nicht so leicht kontrollierbar ist, dass man sagt, jetzt eine Maske auf und dann entkommt wirklich kein Molekül mehr. Kein Aerosol kann sich dann wieder weiter ausbreiten, sondern es ist komplex, man versteht nicht alles, es sind ja physikalische Systeme, die zu komplex sind, um sie selbst durch Computersimulation irgendwie in den Griff zu bekommen, irgendwie sinnvoll zu modellieren. Eine Pandemie, genauso wie das Klima natürlich noch viel mehr. Oder, ja. Worauf ich dann kommen wollte, wo war ich gerade stehen geblieben? Diese Parallele zum Klima, genau. Also, die meisten Leute wollen mit ihrem eigenen Handeln irgendwie was beitragen, dass wir in die richtige Richtung uns bewegen als Menschheit. Und daher denke ich, sagte ich damals, ja, das könnte man den Leuten schmackhaft machen und sie überzeugen, dass man sagt, jetzt geht mal das Licht aus, die Fabriken stehen still, du bleibst einfach daheim und zündest deine Kerzen an, kannst du vielleicht mit dem Gaskocher was kochen, wenn du einen Stromherd hast, dann funktioniert er halt nicht. Und ja, aber die Leute könnten das akzeptieren, wenn man sagt, ja, aber das ist jetzt halt nötig für die Klimawende. Also ja, sagt Flassbeck, man kann nicht alles gleichzeitig haben. Aus fossiler und Atomenergie aussteigen und dann aber sagen, die Energieversorgung ist gesichert, das geht nicht. Man muss halt auf eins verzichten. Entweder wir holen die Fossilen zurück oder die Atomenergie oder eben wir sagen, komm, wir können auch mal auf das bisschen Licht verzichten, ja. Ich finde schon, das ist ein guter Vorschlag, den ich unterbreite, aber der wahrscheinlich auch noch nicht so wirklich mehrheitsfähig ist heutzutage. Aber weiter im Text. Das ist fatal. In Kenntnis dieser einfachen Daten muss man kein Techniker sein, Energieexperte oder Naturwissenschaftler, um zu erkennen, dass es so nicht geht. Man muss nur seinen Verstand nehmen, die Vorurteile und Werturteile für einen Moment zurückstellen und dieses Ergebnis für zukünftige Entwicklungen hochrechnen. Nehmen wir an, bis 2030 würde das potenzielle Angebot an Wind und Sonne gegenüber heute verdreifacht, sodass an Tagen mit normalen Wetterbedingungen fast die gesamte Energie aus diesen beiden Quellen bezogen werden könnte. Das ist ein extrem optimistisches Szenario und so sicherlich nicht zu erwarten, denn die Politik bremst ja beim weiteren Ausbau der erneuerbaren Energiequellen, statt ihn zu beschleunigen. Wenn es aber 2030 eine vergleichbare Flaute gibt, ein stabiles Windhoch ist kein Jahrhundertereignis, sondern passiert alle paar Jahre, dann kann logischerweise die dreifache Anzahl von Solarpanels und Windrädern bei gleicher Technik nur die dreifache Menge Strom erzeugen wie derzeit. Kein Wind und keine Sonne betreffen alle Anlagen, ganz gleich wie viele es davon gibt. Selbst die dreifache Anzahl der Anlagen, die Wind und Sonne nutzen sollten, würde dann im Jahr 2030, wieder sehr positiv gerechnet, höchstens 20% dessen erbringen, was gebraucht wird. Und das unter der Voraussetzung, dass sich der Verbrauch bis 2030 nicht erhöht. Zu erwarten ist aber genau das Umgekehrte, nämlich dass sich der Verbrauch massiv erhöht, weil der Einsatz von fossiler Energie, also vor allem bei der Umstellung auf elektrisch betriebene Automobile, in erster Linie durch vermehrte Stromerzeugung erreicht werden soll. Eine Variante, bei der in dieser kurzen Zeit so viel Strom eingespart wird, dass der Verbrauch trotz der Umstellung weg von fossilen Energieträgern absolut deutlich sinkt, kann man getrost vernachlässigen. Dazu müsste die fossile Energie einerseits dramatisch verteuert werden, was nicht zu erwarten ist, und man müsste die dadurch entstehenden Verteilungswirkungen ausgleichen, was politisch noch weniger wahrscheinlich ist. Dann wäre Deutschland 30 Jahre nach Beginn der Energiewende bei einem katastrophalen Ergebnis angelangt. Die Atomkraft gibt es in Deutschland dann nicht mehr, Deutschland braucht aber trotz eines enorm ausgebauten Netzes von Windrädern und Solaranlagen bei vergleichbaren Wetterlagen eine Kapazität von mindestens 50 Gigawatt auf andere Weise erzeugten Stromes. Und auf andere Weise heißt nach allem, was wir bis heute wissen, Kohle, Öle und Gas. Ja. Kohle, Öl und Gas. Denn es wird auch bis dahin nach allem, was wir wissen, keine Speicher in einer Größenordnung geben, die groß genug wären, eine solche Lücke für mehrere Tage zu schließen. Mit anderen Worten, man kann logischerweise nicht gleichzeitig massiv auf Wind und Sonne setzen, auf Atomkraftwerke mit für sich genommen sehr guten Gründen verzichten, die Versorgung mit fossiler Energie deutlich herunterfahren und den Menschen erzählen, die Stromversorgung in der Zukunft sei auf jeden Fall gesichert. Man muss sich nur das kurze Papier in Ruhe anschauen, das einige Heidelberger Physiker als Stellungnahme abgegeben haben. Darin wird klar beschrieben, dass fast 30 Jahre nach Beginn der deutschen Energiewende von einer wirklichen Umstellung der Gesellschaft auf erneuerbare Energien nicht die Rede sein kann. Und wie weit die tatsächliche Leistung der erneuerbaren Energieträger von dem abweicht, was in der Öffentlichkeit als deren Beitrag angesehen wird. Auch ein Papier der 7 Unternehmen, die in Deutschland für das Stromnetz verantwortlich sind, muss eigentlich alle Alarmglocken schrillen lassen. Dort wird in großer Klarheit ausgeführt, dass Windenergie gerade nicht dazu geeignet ist, in einem hochentwickelten Industrieland einen Blackout zu verhindern. Auf Seite 11 stellt der Bericht der Windenergie ein verheerendes Zeugnis aus. Es zeigt sich, dass die eingespeiste Leistung für 1% der Zeit unter 1% der installierten Leistung liegt. In historischen Betrachtungen hat sich gezeigt, dass sich auch bei einer Beschränkung der Betrachtung auf die Wintermonate keine signifikanten Änderungen dieses Ergebnisses ergeben. 1% der Zeit, schreibt Flassbeck nun also, sind 3 Tage pro Jahr, was heißt, dass man für die Zeit der Dunkelflauten, bei denen auch die Sonnenenergie weitgehend ausfällt, gewaltige Reserven an herkömmlichen Kraftwerken braucht, die schnell hochgefahren werden müssen. Speicher, die solche Lücken füllen können, sind nirgendwo auch nur am Horizont erkennbar. Also unter 1% der installierten Leistung, weiß ich jetzt nicht genau, was das meint in diesem Bericht, die installierte Leistung. Die Maximalleistung oder irgendwie die Normalleistung, ja, ich weiß nicht. Nun ja, da liegt es eben an diesen drei Tagen unter 1% der installierten Leistung. Es ist angesichts dessen unverantwortlich, den Bürgern einzureden, man könnte einfach mal die Kohlekraftwerke abschalten oder den Verbrenner verbieten, wie das in grünen Kreisen so ungeheuer gerne getan wird. Auch die Idee, es könnte eine schnelle Umstellung auf nur noch elektrisch betriebene Autos geben, ist vollkommen illusorisch. Dass man den Ausbau der Windenergie zu einem Zeitpunkt drastisch gebremst hat, 2019 sind weniger Räder ans Netz gegangen als in allen Jahren vorher, wo man mehr denn je über die vollständige Dekarbonisierung spricht, zeigt vermutlich, dass die Politik ahnt, dass Sonne und Wind keine Pfeiler sind, auf denen man ein nachhaltiges und stabiles Energiesystem aufbauen kann. Es wäre ihre Pflicht, die breite Öffentlichkeit darüber zu informieren, statt insgeheim Bremsmanöver zu veranstalten. Am Beispiel Energiewende zeigt sich leider wieder einmal, dass die traditionelle Politik in unseren Demokratien mit der Lösung solch komplexer Probleme heillos überfordert ist. Folglich tut sie das, was man Symbolpolitik nennen kann. Sie macht irgendetwas, was vermeintlich in die richtige Richtung zeigt, ohne es zu Ende zu denken und ohne die systembedingten Folgerungen auch nur zur Kenntnis zu nehmen. Geht es schief, waren die politischen Vorgänger schuld und niemand fühlt sich verantwortlich. Genau deswegen müssen die Bürger wachsam und kritisch bleiben. Man kann sich vieles wünschen und immer auf ein gutes Ende hoffen. Doch so wichtig Wünsche und Hoffnungen auch sind, sie sind noch keine Lösung. Wir müssen auch da unseren Verstand einsetzen, wo wir ihn am liebsten ausschalten würden, weil die Ergebnisse des Nachdenkens deprimierend sind. Interessant. Und dann geht es im Anschluss um Trump. Da muss ich jetzt eigentlich weiterlesen. Trump. Also, Klimaleugner und Heuchler heißt das nächste Kapitel. Unterkapitel. Auch beim Klima hat Donald Trump der Welt die Gelegenheit gegeben, sich an ihm abzureagieren. Der Präsident hat die USA tatsächlich aus dem Pariser Klimaabkommen hinausgeführt. Trump hat sich damit in die Reihe der Klimawandel- oder Umweltschutzphobiker eingereiht, die glauben, dass ein Umstieg auf eine ökologisch verantwortbare Produktionsweise Jobs koste oder Einkommen in Form eines verminderten BIP-Wachstums. Doch machen wir uns nichts vor, hier ist Trump mit seiner Uralt-Argumentation wirklich nicht allein. Alle, die von strukturellen Verhärtungen am Arbeitsmarkt reden, die einen Abbau der Arbeitslosigkeit verhinderten, machen diesen Fehler. Jeder, der von Robotisierung oder Digitalisierung der Wirtschaft warnt und damit den Verlust von Millionen von Jobs kommen sieht, macht exakt den gleichen Fehler, den Trump macht, nämlich einen einzelwirtschaftlichen Effekt einfach auf die Gesamtwirtschaft hochzurechnen. Arbeitslosigkeit entsteht jedoch immer nur, wenn von der Wirtschaftspolitik auf der Nachfrageseite der Volkswirtschaft entscheidende Fehler gemacht werden, nicht dadurch, dass eine Produktion durch eine andere ersetzt wird. Würden das alle, einschließlich der Bundesregierung, kapieren, wären die Euro-Krise und die Arbeitslosigkeit in Europa längst überwunden. Er sagt also, wir können doch einfach die eine Produktionsweise durch die andere ersetzen. Trump, ja, der hat halt Angst mit seiner Uralt-Denkweise, Angst um die Kohlekonzerne und Ölkonzerne. Ja, die würden dann pleite gehen, die würden dann leiden, die Aktionäre und Arbeiter dort bei diesen Unternehmen. Aber wenn dann andere Unternehmen der Windkraft etc. Sonnenenergie entstehen, dann wäre das ja irgendwie kein Problem, sagt Flasbeck hier. Trumps Fehler ist ihm also gar nicht, ist gar keine spezielle Eigenheit jetzt von ihm, sondern ja, die gesamte etablierte Politik blickt ja so auf den Arbeitsmarkt, dass sie sagt, da gibt es strukturelle Verhärtung, das ist eben die Argumentation der konservativen neoliberalen Politiker hierzulande, die sagen, ja, die Unternehmen sind da nicht frei genug in der Auswahl ihrer Mitarbeiter, es ist zu verhärtet, verkrustet, zu bürokratisiert am Arbeitsmarkt und das verhindert, dass mehr Leute eingestellt werden von den Unternehmen. Oder ich weiß nicht, was damit gemeint sein könnte, strukturelle Verhärtung, dass einfach in der einen Struktur, in der einen Branche zu viel ist, dass sich verhärtet hat, ich weiß nicht. Aber ja, Robotisierung und so weiter ist ja genau das gleiche Thema, wie schon mal angesprochen, dass wenn die Ölkonzerne pleite gehen, dann ist das ja auch einem Strukturwandel geschuldet, dass die Wirtschaft jetzt eine andere Struktur hat, Energie auf andere Weise erzeugt wird und der Endverbrauch davon ja aber nichts merken muss, aber halt die Leute, die direkt mit diesen Unternehmen verbandelt sind, merken es dann ja am eigenen Leib, wenn sie arbeitslos werden oder ihre Aktien wertlos werden. Dann, naja, ist das genauso wie mit der Robotisierung. Der eine Arbeitsplatz wird durch einen Roboter ersetzt und man hat jetzt in dieser simplizistischen Auffassung Angst davor, das würde am Ende Arbeitsplätze kosten. Aber das ist eben nicht so, sondern nur aufs Einzelne gesehen. Einzelwirtschaftlich, ja, da kostet es Arbeitsplätze. Der eine Mitarbeiter am Band, der jetzt nicht mehr da seine Handgriffe machen muss, sondern vom Roboter ersetzt wurde, der wird arbeitslos. Aber das heißt nicht, dass dadurch zwangsläufig auf gesamt volkswirtschaftlicher Ebene eine Arbeitslosigkeit entstehen muss. Es können ja andere Unternehmen dann florieren und wieder mehr Arbeiter einstellen. Und dieses Problem ist also ein weit verbreitetes hier, was Trump zum Ausdruck bringt, wenn er sagt, nee, wir wollen nicht unsere Wirtschaft gefährden, wegen der Umstellung auf klimaneutrale Energien. Das Problem, dass sich die Politiker also einfach zum Anwalt der heute eben großen und reichen Konzerne machen, und diese Konzerne haben ja aus verständlichen Gründen ein Interesse daran, ihr Geschäftsmodell genauso zu erhalten. Die wüssten ja auch nicht, wie sollten die auf andere Weise Geld verdienen. Aber wir als Gesellschaft insgesamt gesehen haben ja daran kein Interesse, dass die genau auf die Weise weiterhin Geld verdienen, sondern können genauso gut pleite gehen und andere Unternehmen entstehen, die dann was anderes machen. Und die machen dann halt Gewinn und schaffen die ganzen Arbeitsplätze. Das hat mich nur kurz an etwas erinnert über Trump, was ich noch vorlesen könnte. Ein Momentchen mal, nicht diesen Text, der schon extrem lange mir im Magen rumort. Ich schon seit Beginn von seit damals im Aufwachen-Podcast Folge 419 den Text geschrieben hatte und dann eigentlich als Hörerkommentar einsprechen wollte. Ja. Gut, da habe ich nur kurz einen Text rausgesucht, den ich schon mal vorgelesen hatte, nämlich in dieser Folge 62, die nicht sein sollte, die ich mit dem falschen Mikrofon aufgenommen hatte und die dann dadurch unbrauchbar war. Und ja, war aber sowieso ein bisschen wirr. Interessant, jetzt sind wir schon fast 20 Folgen weiter und ich wollte damals schon voll auf diesen Klimapfad einschwenken, aber es ist dann ein bisschen was dazwischen gekommen. Irgendwie hat mich das aufgeputscht, hier heimzukehren nach Deutschland, muss mich um diese deutschen Probleme kümmern, die neuen außenpolitischen Fragestellungen etc. Aber jetzt werden wir definitiv diese Klimaprobleme lösen. Aber ich lese ja am besten weiter in Flassbecks Text erst. Trump unterschätzt auch in nur extrem naiv zu nennender Weise die Möglichkeit, einen neuen Deal zu machen, also vor allem den Entwicklungsländern China und Indien größere Lasten aufzubürden. Erst das Eingeständnis des Nordens, dass er wegen seiner über Jahrhunderte die Umwelt und das Klima belastenden Produktionsweise eine besondere Verantwortung trägt und dafür etwas zu zahlen bereit ist, hat die Entwicklungsländer bewogen, den Pariser Vertrag mitzutragen. Diesen Konsens als reiches Land aufzukündigen mit der Hoffnung, man könne beim nächsten Mal einen besseren Deal machen, zeigt einmal mehr nur, dass Trump Politik mit Dealmaking verwechselt und keinerlei Verständnis dafür hat, dass es hier nicht nur um das einfache Aushandeln von vermeintlichen Vorteilen und Nachteilen aus heutiger Sicht geht. Genau, das schlägt einen Bogen zu dem, was ich am Anfang meinte, diese Länder wie Peru oder wie China und Indien, Und dann kann man nicht erwarten, dass sie da signifikante Zugeständnisse machen, um das Klima zu schützen, sondern wir in den Industrieländern sind auch die größten Sünder, die eben schon jahrhundertelang dazu beitragen und auch heute einen viel größeren CO2-Fußabdruck haben. Und da ist also ganz klar, ja, Trump hatte hier diese Idee, die sollen mal irgendwie mehr machen. Das war da erbost über Ausnahmen, die es im Pariser Vertrag für China eben gab. Weiß nicht genau, dass gesagt wurde, ja, die CO2-Menge darf bis 2030 noch unbegrenzt steigen in China erst dann. Aber solche Ausnahmen, solche Zugeständnisse an den globalen Süden sind eben nötig, sonst wird es überhaupt nicht gehen. Ja, das liegt ja hier also da. Es kann keinen neuen Deal geben mit verbesserten Bedingungen für Länder wie die USA oder uns hier. Das alles ist schlimm, doch kein Grund zur Überheblichkeit. Noch weniger sind moralische Höhenflüge angebracht, bei denen wir uns wieder einmal als die überlegene und damit als die einzige zum Führen der Welt geeignete Nation feiern. Die Energiewende jedenfalls taugt weder als Beweis für moralische noch für technische Überlegenheit, weil auch Deutschland vom Erreichen des einmal festgesetzten Klimaziels weit entfernt ist. Zwar sind die CO2-Emissionen in den vergangenen Jahren nicht weiter gestiegen, aber von einem durchgreifenden Fortschritt kann trotz der so gerne gefeierten Energiewende nicht die Rede sein. Noch immer stammt der größte Schritt hin zur absoluten Reduktion dieser Emissionen vom Abbau der industriellen Produktion in der DDR, den sich Deutschland durch die Festlegung des Beginns der Rechnung mit dem Jahr 1990 in sehr geschickter Weise hat anrechnen lassen. Übrigens sind auch in den USA, dort ohne gewaltige Energiewende, die CO2-Emissionen in den letzten Jahren nicht weiter gestiegen. Man muss wohl den Zusammenhang zwischen CO2-Emissionen und konjunktureller, insbesondere industrieller Entwicklung, genauer untersuchen. Sagt er hier, selbst in den USA, wo es noch höheres Wachstum gab über die letzten Jahre als in Europa, CO2-Ausstoß irgendwie nicht mehr gestiegen, vielleicht ja, die Industrie einfach ein bisschen stagniert, es wurde nicht wirklich mehr produziert als vor und ja, das BIP-Wachstum vielleicht eher auf andere Sektoren, im Dienstleistungsgewerbe etc. begrenzt. Und daher sagt er also, ja, aber ist ja auch egal, ist da nicht so sehr gestiegen und in Deutschland waren wir eben sehr geschickt, diesen Druck gut zu machen, diesen Trick und zu sagen, bei den internationalen Verhandlungen, ja, wir müssen 1990 unbedingt als Referenzjahr festlegen. Es wird ab 1990 gerechnet. Also jedes Jahr kann man nachschauen, wie viel hat ein Land seine CO2-Bilanz schon verbessert, seinen CO2-Ausstoß reduziert. Aber das Vergleichsjahr, das Basisjahr ist immer 1990, hatte Deutschland durchgesetzt, weil es ja wusste, ja, jetzt an diesem Jahr haben wir uns die DDR einverleibt und in der Folge dann ja die Industrie kaputt gehen lassen, niedergehen lassen, was eben Oskar Lafontaine damals schon kommen gesehen hat, der Kanzlerkandidat der SPD war und der deshalb da nicht so große Versprechen machen wollte an den Osten und ganz klar sagte, ja, das braucht hier eine langsame Übergangsphase, um eben diese Arbeitsplätze zu retten, damit wir hier die Industrie erhalten, aber die Politik im Westen, ja, die sind eben so, dass sie nicht so weit denken, dass sie sagen, wir denken das nicht zu Ende, wie es da im Text von Flassbeck hieß. Da machen wir Symbolpolitik und sagen, ja, der Osten ist jetzt gleichwertiger Teil unserer Bundesrepublik, aber oh, die Industrie geht ein, wird alles verscherbelt und durch die brutale Konkurrenz aus dem Westen dann kaputt gehen lassen. Und dann wird das, also dieses Ausbluten des Ostens wird dann sogar noch dazu genutzt, unsere Klimabilanz aufzuhübschen, weil dann gesagt wird, ja okay, naja, ja, es gab ja weniger CO2-Ausstoß, einfach weil diese Industrie da bei mehr und mehr Fabriken dann vom Netz gegangen sind in der ehemaligen DDR in den 90er Jahren und allein dadurch ist ja schon gesunken, ohne dass man irgendwas anderes hätte machen müssen, ohne dass man an einem anderen Hebel hätte drehen müssen, um irgendwie den CO2-Ausstoß zu verringern. Weiter. Zudem ist die deutsche Energiewende derzeit nicht machbar ohne fossile Kraftwerkskapazitäten als Reservekapazität. Was wiederum impliziert, dass eine globale Energiewende nach deutschem Vorbild gar nicht möglich wäre. Global kann man nicht einfach auf den Markt und die Logistik der fossilen Energieträger als Reserve zurückgreifen, wenn man vorher voll auf erneuerbare Energien gesetzt und damit den Markt und die Infrastruktur für fossile Energie drastisch abgebaut hat. Einiges spricht offenbar auch dafür, dass selbst die Einhaltung des Pariser Abkommens durch alle Nationen an der Verfehlung des 2%-Zieles nur wenig ändern würde. Moment mal, das 2-Grad-Ziel, glaube ich, die Erderwärmung auf 2 Grad zu begrenzen. Und dann wird gesagt, von Fridays for Future Seite, ja, 1,5 Grad ist jetzt das neue Ziel irgendwie. Aber ja. Naja. Ich finde diese Position sympathisch. Zu sagen, vielleicht können wir es noch nicht mal wirklich verhindern mit der Erwärmung. Es ist nicht bekannt, was hat der Mensch überhaupt für einen Einfluss darauf, was könnten wir machen. Es ist nicht klar, ja, wenn wir jetzt auf Sonne und Wind umstellen, komplett, selbst unsere komplette weltweite Energieversorgung, wenn das gelingen würde, und wir die Dunkelflauten einfach akzeptieren. Ja, selbst da ist ja einfach gar nicht geklärt wissenschaftlich, was ist denn die Ursache jetzt für den Klimawandel. Und ob dann der Klimawandel also zum Erliegen kommen würde oder ob es einfach genauso weitergehen würde mit der Erderwärmung. Aber ja, egal, dass man also Maßnahmen trifft, Gegenmaßnahmen vernünftig im Sinne der Pascalschen Wette, wie ich erwähnte. Aber man sich im Gedanken macht, wie sichern wir uns am besten ab gegen mögliche Risiken. Aber das Grundrisiko der Klimaveränderung können wir nicht ganz ausschalten und sollten auch diesen blinden Fleck mit drin haben. Dass wir nicht wissen, warum steigt das an oder was können wir hier eigentlich machen. Vielleicht eher sich vorbereiten einfach und sagen, okay, müssen gewisse Vorbereitungen getroffen werden gegen Überflutung von Städten in Küstennähe, gegen Dürreperioden oder gegen die Ausbreitung von heißeren Zonen. Dann auch hier auf Europa, dass hier vielleicht auch tropische Krankheiten einzukommen und eher in diesem Sinne vorbereitende Maßnahmen treffen und aber klar, wenn es möglich wäre, da eine sinnvolle Energiewende auf die Beine zu stellen, ja, dann müsste man das tun, wenn man das vorher genau ausgearbeitet hat und einen soliden theoretischen Plan hat. Weiter im Text. Entscheidend für das Heucheln der Nationen, die am Pariser Abkommen festhalten, ist aber die unbestreitbare Tatsache, dass sie nicht bereit sind, wirklich drastische und nachhaltige Maßnahmen zu ergreifen, um die Einsparung fossiler Energie voranzubringen. Dass seit Dezember 2015 inzwischen 4 Jahre vergangen sind, also dieses Jahr 2019 wurde es publiziert, dieses Buch wurde 2019 publiziert, ohne dass die westliche Welt mit den wichtigsten Produzenten von Öl, Kohle und Gas in Verhandlungen darüber eingetreten ist, unter welchen Bedingungen die Produzenten bereit sind, die fossilen Energieträger in der Erde zu lassen, zeigt besser als alles andere, dass kaum ein Land es wirklich ernst meint mit dem Ende der fossilen Wirtschaft. Wie schon einige Male hervorgehoben, politisch lässt sich eine Energiewende in den meisten Demokratien ohnehin nur durchsetzen und rechtfertigen, wenn man bereit wäre, die ärmeren Bevölkerungsschichten durch eine wirklich großzügige Sozialpolitik davor zu schützen, zu den Hauptleidtragenden einer solchen Strategie zu werden. Wenn Trump jetzt auch global jeden Vorteil für diejenigen ablehnt, die am wenigsten verantwortlich sind für die Verbrennung fossiler Energie in den letzten 100 Jahren, nimmt er nur den Gedanken auf, den die übrigen Industrieländer im Innern konsequent anwenden. Alles für den Schutz der eigenen Industrie, nichts für diejenigen, die die Rechnung zu bezahlen haben, ohne vorher an den enormen Gewinnen beteiligt gewesen zu sein. Genau, diese Extremklimaphänomene wirken sich dann eben auch eher auf diese Länder im globalen Süden aus, ohne dass die davor so extrem profitiert haben von dieser Industrialisierung, wie wir es ja haben. Und wo wir also vermutlich mit dazu beigetragen haben zum Klimawandel. Das nächste Unterkapitel befasst sich mit der Frage, müssen sich Windräder dem Markt stellen? Flassbeck sagt eben nein. Solche Aussagen wie die erneuerbaren Energien müssen sich dem Markt stellen von Peter Löscher. Löscher, der Konzernchef von Siemens. Oder wie heißt der? Lösch, wie, ich weiß nicht, wie der Vorname ist. Ja, er sagte das eben, man muss einen Schnitt machen und sagen, die Musik ist aus, sagte Tyson, der Chef von E.ON. Und ja, da folgen sie eben ihre eigenen Interessen, die Interessen ihres Unternehmens. Aber Windräder müssen sich eben nicht dem Markt stellen. Ja, muss eben durch diese Subvention oder sonstige Eingriffe des Staates hier in die Struktur der Wirtschaft sicherstellen, dass sich Windräder da durchsetzen. Nun ja. Aber das kann ich kurz überspringen. Ich fand nur das nächste Kapitel interessant. Genau. Lese ich das nochmal kurz vor und dann reicht es auch mit Flassbeck für heute. Wenn alles Klimawandel ist, ist Klimawandel nichts mehr. Ich weiß, es ist schwer in dieser geschwätzigen und oberflächlichen Welt die Ruhe zu bewahren. Ich weiß, man traut sich fast nicht mehr, seinen eigenen Verstand einzusetzen, weil man Tag ein, Tag aus von Medien und Internet von einer Informationsflut überschwemmt wird, in der uns Experten auf allen Gebieten erklären, was wir zu glauben haben. Besonders schlimm ist es mit dem Klimawandel. Naive Menschen wie ich haben geglaubt, dass ein relativ normales Jahr wie 2019 die Gemüter etwas beruhigen würde. Nach einem kühlen Frühling mit Schnee bis in den Mai gab es wiederum einen warmen Sommer, aber auch einen feuchten, sehr normalen Herbst. 2019 war bei weitem nicht so trocken wie 2018. Und der Herbst war zumindest im Süden Mitteleuropas sogar ausgesprochen nass, was eigentlich nicht zu den Vorhersagen großer und andauernder Trockenheit wegen des Klimawandels passt. Doch wie das Wetter auch sein mag, es ist, glaubt man unseren Leitmedien, immer und unmittelbar vom Klimawandel geprägt. So etwas Profanes wie Wetter gibt es nämlich nicht mehr. Alles ist Klimawandel. Ob es viel regnet oder wenig, ob es warm ist oder kalt, ob es nicht schneit oder viel schneit, alles ist Klimawandel. Was auch immer passiert, das gute alte Wetter ist ein für alle Mal tot. Für jede Kapriole, die wir uns früher getraut hätten, Wetterkapriole zu nennen, gibt es sofort ein oder mehrere Experten, die uns klarmachen, dass jetzt alles, was passiert, mit dem Klimawandel zu tun hat. Und wenn man zufälligerweise einmal keinen Experten zur Hand hat, dann kann man sicher sein, dass jeder Journalist, der etwas auf sich hält, die Rolle des Experten mit ebenso sicherer Expertise übernimmt. Es ist jedoch höchst bedauerlich, dass das Wetter so schnell von uns gegangen ist, weil es, ohne dass wir es wirklich zur Kenntnis nahmen, eine wichtige Funktion in unserem Leben hatte. Die muss jetzt wohl oder übel der Klimawandel übernehmen. Doch wer sich darüber freut, weil damit doch vermutlich größeres Bewusstsein bei der Masse der Bevölkerung für die größte Herausforderung der Menschheit verbunden sein wird, der täuscht sich ganz ungeheuer. Mit dem Wetter verbinden die meisten Menschen einfache Verhaltensweisen, die sie über die Jahrtausende gelernt haben. Am Wetter kann man sowieso nichts ändern, sagt man und passt sich an. Es gilt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung ist die typische unvernünftige Reaktion auf ein Phänomen, das gerade in den nördlichen Klimazonen einfach zum Leben gehört und dem man vernünftigerweise mit stoischer Ruhe und mit der denkbar einfachsten Art der Anpassung begegnet. Am Wetter konnte man sich auch wunderbar abreagieren, wenn man sonst niemanden fand, der für einen schlechten Tag verantwortlich gemacht werden konnte. Man muss sich die Zukunft so vorstellen, dass an die Stelle des Wetters einfach der Klimawandel tritt. Am Klimawandel kann man sowieso nichts ändern, wird es heißen. Oder man wird sagen, es gibt keinen schädlichen Klimawandel, sondern nur schlechte Kleidung und schlechte Lebensweisen. Bei erträglichen Temperaturen und Sonnenschein wird man sich auf der Straße zurufen, prima Klimawandel heute. Und Urlaub wird man nicht da machen, wo das Wetter am schönsten ist, sondern da, wo man den Klimawandel besonders gut ertragen kann. Also auf Island beispielsweise. Wenn es einem schlecht geht, wird man scheiß Klimawandel fluchen und sich besser fühlen. Auf Französisch heißt Wetter le temps. Le temps heißt aber auch Zeit oder Zeitläufe. Das bringt es wunderbar auf den Punkt. Wetter ist wie die Zeit und es ist unverbrüchlich verbunden mit der Zeit. Klimawandel wird man in der schönen neuen Welt wie Zeitenwandel ansehen, unabänderlich und vielleicht auch unbarmherzig, den Menschen nur die Chance lassend, sich an das Unabänderliche anzupassen. Klimawandel wird in Zukunft unser Leben auf die gleiche Weise bestimmen wie das Wetter heute, nämlich eigentlich gar nicht und wenn, dann nur als Randerscheinung, der man durch intelligente Anpassung des eigenen Verhaltens begegnen kann und muss. Das erinnert mich nur an, was ich sagte, die Zeit steht ja still heutzutage, es gibt gar keinen Unterschied mehr. Und so auch beim Klimawandel. Heute stellen wir es uns noch so vor, im Zeitalter der drohenden Klimaapokalypse. Ja, dieser Klima-Meltdown, der ist es ja irgendwie, der noch unsere Gegenwart strukturiert, wo wir sagen, ja, wie viele Jahre oder Jahrzehnte haben wir denn noch bis zum Punkt X? Aber irgendwann wird es dann einfach so eingespielt sein, sagt Flassbeck, ja, dieser Diskurs lässt sich eben nicht jahrzehntelang durchhalten, sondern dann ist irgendwann klar, der Klimawandel gehört eben einfach dazu. Alles ist Klimawandel, jeder Sturm, jeder übermäßige Schnee, ja, jeder trockene Sommer ist eine Folge des Klimawandels. Und das, ja, ist aber keine so gute Entwicklung. Dann wird das ja einfach akzeptiert, so wie ich vorher auch meinte, das einfach fatalistisch akzeptieren wollte. Aber weiter im Text. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, sagt man zu Recht. Wird der Klimawandel bagatellisiert, weil für alles und jedes verantwortlich gemacht, verliert er vollständig seinen Schrecken und seinen Neuigkeitswert. Wir stumpfen schlicht und einfach ab, wenn man uns stündlich die Katastrophe ankündigt. Don't cry, Wolf, sagt man im Englischen und meint, dass dauernde Warnungen diejenigen, die man warnen will, ermüden und unaufmerksam werden lassen. Es wäre schön, wenn man mal wieder einen Experten hören würde, der auf die lauernde Frage, was es mit dem vielen oder wenigen Schnee in den Bergen wirklich auf sich hat, sagen würde, was soll es damit auf sich haben? Es ist Wetter und sonst gar nichts. Wer etwas für den Klimawandel tun will, sollte darüber einfach weniger oft reden. Man stelle sich vor, welche Erlösung es wäre, würde man allein den geschwätzigen Journalisten der öffentlich-rechtlichen Medien und ihren Experten verbieten, für 3 oder gar 6 Monate das Wort Klimawandel auch nur in den Mund zu nehmen. Oder man könnte ihnen grundsätzlich vorschreiben, das Wort Klimawandel nur in Zusammenhängen zu nennen, wo es wirklich um globale Phänomene geht und wo wirklich lange Zeiträume abgedeckt werden. Ein Aufatmen ginge durchs Land. Wir würden uns wirklich wieder über Sonnenschein freuen, statt sofort an die Verwüstung der Erde zu denken. Regen wäre wieder englisches Wetter, statt ein Vorbote der Sintflut und Schnee. Man kann es sich nicht wirklich vorstellen, Schnee wäre ein Zeichen für Winter in den Alpen. Derart gebootete, normalisierte Menschen könnte man einmal im Jahr darauf ansprechen, dass sie noch mehr tun können, als im Herbst den Regenschirm aufzuspannen oder im Sommer mit Flipflops in die Oper zu gehen. Man könnte ihnen sagen, dass es etwas Größeres da draußen gibt, was ihre Aufmerksamkeit beanspruchen sollte. Und man könnte mit ihnen ernsthaft diskutieren, was die Menschen auf der ganzen Welt tun können, um zu verhindern, dass die fossilen Rohstoffe, die sich über Milliarden von Jahren angesammelt haben, innerhalb von 200 Jahren einfach verfeuert werden. Ja, dann schließt er hier also mit seiner Forderung, einfach diese Verfeuerung aufhalten oder verlangsamen, dass die Rohstoffe nicht so schnell aus dem Boden geholt und verfeuert werden. Das müsste also passieren. Sich also mit den Erzeugern von Öl und Gas und Kohle mit diesen Ländern in Verbindung setzen und denen das irgendwie abverhandeln, dass sie sagen, okay, wir verzichten darauf, wir kriegen jetzt so und so viel Entschädigung oder wie auch immer. Ja, nun aber bin ich damit ganz gut durchgekommen und es wird aber auf jeden Fall natürlich noch weitergehen mit Flassbeck, da waren wir ja noch nicht mal bei der Hälfte des Buches, glaube ich jetzt. Nur mal kurz hierzu, ich da schon vor meinen Text da hatte, über diese Sachen mit dem Klima, ja. Tischlein deck dich 62, habe ich hier ein Skript, das für damals wohl, wobei das war genau. Hm. Ja, ich finde es ganz gut hier am Ende meines Textes. Den lese ich einfach mal so vor. Ein bisschen wirr, manchmal ein bisschen konfus, aber lesen wir hier bitte mal rein, was ich mir hier für Folge 62 also aufgeschrieben hatte. Die wahre Verschwörung ist die Verschwörung der Idioten. Das war der Titel auch von Nummer 62. Wir alle machen einfach weiter von Tag zu Tag. Im Glauben, alles habe schon seine Richtigkeit. Aber da hatte ich das damals schon vorgelesen. Ich weiß gar nicht mehr. Also ich weiß nicht. Egal, ich lese einfach noch. Alles habe schon seine Richtigkeit. Die BRD, das Grundgesetz, der Glauben an die Reformierbarkeit. Es wird schon klappen, wenn wir nur aufklären. Die Vernunft setzt sich durch. Niemand ist aber interessiert, der Vernunft Folge zu leisten. Es wird erkannt, aber einfach verleugnet, auf welchem Unrecht unser Klassenstaat beruht. Es wäre wohl ja schon mal jemandem aufgefallen. Alle sind so abgelenkt und bespaßt von verschiedensten Medien, dass sie lieber noch bis an den Abgrund der Gutartigkeit des Systems BRD Glauben schenken und meinen, die kapitalistische Wirtschaftsweise sei die einzige, die uns vor dem Absturz an den Fuß der Pyramide rette. Die Schafsköpfigkeit der Linken ist atemberaubend. Man legitimiert ein ausbeuterisches Klassensystem in der dumpfen Hoffnung, so verschont zu bleiben von den grausamsten Zumutungen dieser Welt. Uns wird es schon nicht treffen, aber im Gegenzug dürfen wir eben nicht allzu laut über die Revolution nachdenken. Hass ist hier legitim, gegen den Klassenstaat, der Kleindealer und linke Aktivisten verfolgt, aber Konzernbosse ungeschoren lässt. Reicht es nicht, Millionen sauberes Trinkwasser vorzuenthalten, wodurch Durchfallerkrankungen entstehen, die die Leute reihenweise killen? Den dazu benötigten Kapitalaufwand, alle mit sauberem Wasser zu versorgen, würde bei uns nicht mal ins Gewicht fallen, bei unserem Reichtum. Unserem Wohlstand würde es sogar helfen, wenn die Leute in Afrika durch vernünftige Investitionen in Fabriken Arbeitsplätze erhielten, sozial und wirtschaftlich aufstiegen und zu potenziellen Kunden unserer europäischen Unternehmen würden. Aber das darf nicht sein, wegen ideologischer, pyramidenhafter Formationen. Wenn diese Höhe der Zivilisation alles ist, was wir zu bieten und zu erhalten haben, dann ist die Apokalypse vielleicht vorzuziehen. Als einzige Idee, wie von der Klimabewegung zu proklamieren, wir müssten das Bestehende retten, ist zynisch. Man sorgt sich nur ums Überleben, nicht um den Inhalt des Lebens. Erst wenn unser Überleben im Norden gefährdet ist, wenn potenziell irgendwann weiße Menschen sterben, sind wir bereit, über radikale Änderungen nachzudenken. Erst dann wird einem klar, oh, wir müssen umsteuern. Dass unser Wirtschaftssystem Millionen tötet und in Armut versinken lässt, ist uns egal. Eine Bewegung wie Fridays for Future, die kein Bewusstsein für Klassengegensätze zwischen Bourgeoisie und Arbeiterklasse hat, ist ein reines Spielzeug der Eliten, mit dem sie ihre Ausbeutung noch hübsch garnieren können. Der Boden, der unterste Absatz der Pyramide, muss beständig verbreitet werden, weil wir so im Fiebertraum gefangen sind, unseren Wohlstand verteidigen zu müssen, weil er uns sonst wohl weggenommen wird. Liberale Theorien sind gerade recht für Kretschmanns geistige Kapazitäten. Wenn es einem kleinen Unternehmen schlechter geht, schadet das auch der Wirtschaft als großer. Daimler zu schwächen, hieße die Wirtschaft zu schwächen. Strukturwandel versteht man so nicht. Somit müssen wir unsere Unternehmen und deren Freiheit, risikolosen Gewinn zu machen, beständig verteidigen. Also die Politiker müssen diese Unternehmen verteidigen. Je breiter das Fundament der Pyramide, umso besser. Nur so lässt sich die Arbeiterklasse kontrollieren und dafür sorgen, dass sie nicht an Revolution denkt. Je härter die Zeiten, desto breiter muss es unten werden. Der Abstand wächst und somit auch die berechtigte Sorge der Spitzenbewohner. Ein Absturz nicht gut zu vertragen. Der Aufprall wäre heftig. Gut, dazu muss ich nichts mehr sagen. Das wiederholt ja Themen aus den letzten Folgen. Und auch damals hatte ich es schon vorgelesen, ja, in Folge 62. Es ist besser, vielleicht die Apokalypse, vielleicht ist sogar vorzuziehen. Ich weiß es nicht, nee, aber ja. Nun, jetzt aber kurz zu diesem Text, den ich schon vor über 2 Jahren aufgesetzt hatte, nämlich den Klima, Neuer Gender und Aufwachen Podcast, ein Vergleich, eine Polemik, wo ich mich ganz klar auf die Seite von Neuer Gender stellte und hier eine heftige Polemik fucking den Aufwachen-Podcast aufgefangen. Aber dieser Text ist etwas ist bizarr, konfus, sag ich. Aber Ja, das ist ja ganz gut. Das ist ja, das kann ich ja vielleicht einfach vorlesen. Das sollte so eine Art Hörerkommentar sein für damals Folge 420. Und auch heute ist der 20.04. Dann passt ja alles wieder. Okay, für Folge 420 habe ich mich nicht getraut, diesen Hörerkommentar für den Aufwachen-Podcast einzusprechen. Ja, dann lese ich hier einfach vor. Ich möchte hier gerne meine Gedanken zum Klimathema darlegen und zeigen, warum mir Noah Gender in letzter Zeit immer besser gefällt, nachdem ich anfangs nur sporadisch Stefans Empfehlung gefolgt war. Noah Gender hat meiner Meinung nach eine lebensbejahende Haltung zu der großen Gefahr, die der Klimawandel im öffentlichen Diskurs darstellt. Dadurch, dass das Thema ins Lächerliche gezogen wird, kann der Hörer sich von den Weltuntergangsvorstellungen lösen und das Leben wertschätzen. Natürlich ist es schlimm, wenn sich unser Planet auf eine Weise verändert, die Leben unmöglich macht. Doch in dem Buch »Wofür es sich zu leben lohnt« von Robert Pfaller, des Philosophen Robert Pfaller, wird die Frage gestellt, was so schlimm daran ist, wenn wir alle gleichzeitig sterben statt hintereinander. Wir alle müssen sterben. Die humorlose Forderung nach drastischen Einschnitten in unserer Art zu leben speist sich aus dem narzisstischen Wunsch nach ewigem Leben. Es kann doch nicht sein, dass wir, die wir so wertvoll sind, sterben bzw. unser Planet zugrunde geht. So steht die Erde und ihr Leiden am menschengemachten Klimawandel symbolisch für den menschlichen Wunsch nach einem fortwährenden Weiterleben, einer Verneinung des Todes. Problematisch darin ist, dass die Klimabewegung ihr Anliegen als das einzig Wichtige darstellt, neben dem es nichts anderes geben darf, weil alles eben dadurch gefährdet wäre. Diese Form des politischen Denkens nennt Pfaller Paranoia, da alles so vor dem großen Ziel, den Klimawandel zu stoppen, untergeordnet werden muss. Dabei wird nicht mehr nach Plänen und Zielen, sinnvollen Strategien gefragt und daher bleibt es bei Willensbekundungen. Denn die Not ist ja so groß, dass nichts anderes möglich ist, als die totale Umkehr vom bisherigen Pfad und die Ausrufung eines Notstands. Der Unterschied zur bisherigen Form des Glaubens an ein politisches Konzept oder eine Religion liegt darin, dass beim herkömmlichen Glauben an den Kommunismus oder das Christentum etwa das Individuum sich vom Ideal des Glaubens getrennt sieht und sich daran messen kann. So kann sich die brave Kommunistin die Frage stellen, ob sie denn im Einklang mit ihren Überzeugungen lebt. Wenn eine Lücke zwischen Ideal und Realität besteht, kann die Kommunistin dies mit Humor nehmen und sich sagen, ach ja, ich bin eben nur ein kleiner Mensch und fehlbar und habe nicht die Kraft, mein Ideal voll und ganz zu erfüllen und entfalten. Ganz anders bei der Paranoia, denn hier sieht sich das Individuum zunehmend eingekreist von seinem angestrebten Vollkommenheitszustand der Klimaneutralität. Ständig muss es sich fragen, ob es nicht weniger Fleisch essen, andere Milch trinken soll und niemals kann es zur Ruhe kommen. Der Mensch verliert so seine Fähigkeit zum Humor, denn das Thema ist ja todernst und duldet keine humoristische Brechung und Relativierung. Genau diesen Abstand zwischen Ideal des Handelns anhand der menschengemachten Erderwärmung und der realen Unzulänglichkeit unserer Handlungen stellt Noah Gender wieder her, indem sie sich weigern, das Klimathema ernst zu nehmen. Es mag aus unserer europäischen Sicht ignorant sein, die Wissenschaft zu leugnen, aber ich halte dagegen, dass es Wichtigeres gibt, als immer richtig zu liegen. Wichtiger ist es, die Gründe, wofür es sich zu leben lohnt, nicht zu verlieren. Pfaller zitiert den römischen Philosophen Juvenal, der sagt, betrachte es als größte Schande, das nackte Leben höher zu stellen, als die Gründe, für die es sich zu leben lohnt. Meiner Ansicht nach sind es kleine Dinge wie ein gutes Stück Fleisch, die das Leben lebenswert machen. Durch die Klimaparanoia wird uns der Zugang dazu zunehmend unmöglich gemacht, da wir uns schuldig fühlen und den anderen ihr Fleisch oder ihren Flug nicht gönnen. Stefan hat anhand der Tourabsage einer Band ja genau dieses Argument gemacht, dass Musik zu wertvoll ist, um sie für den Klimawandel zu opfern. Ich würde sagen, Flugreisen allgemein sind ein hohes Gut, das sich nicht einfach ersetzen lässt, zumindest Interkontinentalflüge. Fremde Kulturen und Länder kennenzulernen ist etwas, was das Leben lebenswert macht und sollte deshalb nicht unter Klimavorbehalt gestellt werden. Genau, und Stefan sagte da also im Aufwand-Podcast, ja, es kann ja wohl nicht sein, dass deine Band irgendwie ihre Tournee absagt wegen Klimawandel, weil sie sagt, wir wollen nicht so viel CO2 ausstoßen, und Thilo sagte noch, nee, das ist ja vorbildlich, aber Stefan sagt, nee, Musik ist doch sowas Wunderbares. wofür sich doch erst zu leben lohnt, diese Kunst da zu hören. Und was soll das dann, dass man schön daheim bleibt, klimaneutral, aber dann kann jemand mal die Musik hören. Das sagt er, kann ja nicht der Weg sein. Weiter im Text. Sparguthaben, CO2 und Geld verdienen. Das ist ja ein kleiner Überschritt. Wenn ich immer nur auf das CO2-Konto schaue und sage, ich darf nur noch so viel ausgeben, damit wir morgen auch noch eine Erde haben, dann wird dadurch das Leben entwertet und getötet. Dieses Leben gleicht dann immer mehr schon dem Tod. Das ist also auch seine Hypothese von Faller, der das nicht so sehr auf das Klima bezieht, sondern generell auf diese Paranoia, die er da ausmacht als moderne Erscheinungsform des Glaubens. Aber glaube, ihr kennt das Paranoia, das werden wir dann nochmal nachlesen können bei Faller in seinem Werk Erwachsenensprache. Gleich dann immer mehr schon im Tod. Genauso beim Geldverdienen, das zur Obsession wird, damit wir morgen noch genug haben, um das reine Leben zu sichern. Der logische Einwand wird sein, dass es ja aber wirklich so schlimm wird, wenn große Teile der Erde unbewohnbar werden und andere Horrorszenarien eintreten, wie aus Stefans Buch Empty Planet. Da gibt es doch gar keine Alternative, als schnell und radikal zu handeln. Aber warum? Wir sind nicht die erste Generation, die sich vom Weltuntergang bedroht sieht. Das Ende der Welt, wie wir sie kannten, ist ein wiederkehrendes Thema der Menschheitsgeschichte. Nur sind wir die Ersten, die so borniert und anmaßend sind, an die unbedingte Richtigkeit der apokalyptischen Vorhersagen zu glauben, da wir nun unsere Befürchtung von der unantastbaren Wissenschaft bewiesen sehen. Doch selbst wenn die Wissenschaft absolut richtig läge, Kipppunkte überschritten sind oder bald werden und uns eine düstere Epoche der Klimakatastrophen und Klimakriege bevorsteht, möchte ich immer noch die Frage stellen, was dieses Thema so dringlich macht, dass es nun so viel Platz in der politischen Debatte und so viel Sendezeit im Aufwachen-Podcast einnimmt. Wir wissen, dass wir sterben. Wir ahnen, dass wir unseren Kindern nicht den Reichtum und die Möglichkeiten bieten werden können wie zu unserer Zeit. Jonathan Franzen ist in seiner Analyse inkonsequent, rührt aber an einen wunden Punkt. Ist es nicht besser, im Angesicht der Apokalypse ruhig zu bleiben und wenn wir schon dahin gefickt werden, dies wenigstens mit Würde über uns ergehen zu lassen, statt in hektischem Aktionismus und gegenseitigen Beschuldigungen? Hier setzt eine Klimavergiftung ganz anderer Natur ein, nämlich zwischenmenschlich, so wie etwa John und Adam nur noch als Spinner behandelt werden können, weil sie sich der großen Anstrengung zur Rettung der Welt nicht anschließen mögen. Ist diese Gesellschaftsklimavergiftung immer wieder im Aufwachen-Podcast vielleicht schlimmer als alle Vergiftungen, die unsere Industrie angerichtet hat? Weiter im Text. Meine persönliche Antwort liegt nicht im Nichtstun, sondern in einer anderen Priorisierung unserer Probleme. Nehmen wir den Klimakollaps als gegeben. Ich wünsche mir, dass wir eine Wirtschaftsordnung finden, die den ärmeren Ländern Luft zum Atmen gibt und ihnen realistische Perspektiven zum Aufholen und zur Industrialisierung aufzeigt. Ich wünsche mir, dass wenn schon alle untergehen, wir bis dahin ein größeres Maß an Gleichheit erreicht haben und wir sagen können, ja, unsere Generation hat etwas gegen die weltweite Armut und den Hunger getan. Wir können vielleicht nicht völlige Gerechtigkeit erreichen, aber wir können wenigstens versuchen, die Schweinereien, die wir vorgefunden haben, ein Stück weit zurückzudrängen. Hierzu passt Thilos Mantra, man müsse die Systemfrage stellen, um den Klimawandel zu bewältigen. Aber warum zur Hölle muss erst der Klimawandel kommen, damit wir diese Frage stellen? Meiner Meinung nach gibt es auch so genügend Gründe zu sagen, ja, dieses System ist nicht nachhaltig und langfristig tragfähig. Wir müssen uns Gedanken machen über Sozialismus, Beteiligung der Arbeiter am Unternehmen, was auch immer. Doch Stefan betreibt hier im Podcast eine Deradikalisierung der Hörerschaft, indem er immer betont, ihm würde ja schon eine Erbschaftssteuer reichen und dass die 50 Milliarden Haushaltsüberschuss ausgegeben werden. Das erkläre ich mir dadurch, dass er eben keinen so akuten Handlungsbedarf sieht, wenn wir nur über Wirtschaft sprechen, sondern erst, wenn das Klima hinzukommt. Denn bei Wirtschaftsthemen können wir immer noch den herkömmlichen Glauben an unsere Überzeugungen bedienen und die Mängel der Realität humorvoll nehmen. Beim Klima hört der Spaß auf und der Glaube schlägt in Paranoia um, die keinen Widerspruch, keine Einordnung, keine zweite Meinung duldet. Ich bewundere Greta Thunberg und sehe Parallelen zwischen ihrer depressiven Verzweiflung, in die sie angesichts des Klimawandels fiel, und meiner Biografie. Auch ich verzweifle an der Welt, allerdings bezogen auf die Hartleibigkeit und Unerbittlichkeit des neoliberalen Wirtschaftssystems, in dem wir leben. Auch ich sah hier düstere Zeiten heraufziehen, die es den folgenden Generationen unmöglich machen würden zu leben. nicht aufgrund der physischen Zerstörung des Planeten, sondern wegen der Zersetzung des Individuums und seines Strebens nach Glück. Die Fixierung auf Tauschwerte, die Zuordnung von Geld und Leistung, die Bewertung und Hierarchisierung, all das macht das Leben nach und nach nicht mehr lebenswert. Daher wäre die Zeit, radikale Veränderungen zu ergreifen, zum Beispiel es in Form von Arbeitsverkürzungen und der Möglichkeit, sich wieder über etwas anderes als das Geldverdienen zu definieren. Jetzt in der Folge habe ich einen kurzen Auszug aus der Rede von Donald Trump beim Weltwirtschaftsforum, glaube ich, in Davos im Januar 2020. Das fand ich so berührend, auch wenn natürlich klar ist, das richtig ist, was Flassbeck über ihn schrieb, dass er auch eigentlich überhaupt nicht versteht, worum es da geht beim Klimawandel und einfach nur so engstirnig ist, dass er da seine amerikanischen Unternehmen schützen will und glaubt, die Klimatransformation müsste denen unbedingt schaden. Ja, aber das fand ich sehr schön, diese Rede hier. Trump hat völlig recht, wenn er sagt, Angst und Zweifel seien kein guter Ratgeber. Leider hat die Klimabewegung aber nichts anderes anzubieten. Auch ich würde sagen, lassen wir uns lieber von positiven Visionen leiten, wie eine Welt aussehen kann, in der der Mensch mit sich selbst versöhnt ist und nicht mehr im ständigen ökonomischen, sexuellen, gesundheitlichen Kampf ist. Im gesundheitlichen Kampf? Das schrieb ich also schon vor der Pandemie, ne? Wegen diesen ständigen, ja, wegen dieser Anrufung der Individuen, gesund zu sein, gesund zu essen, Sport zu treiben und so weiter. Interessant, ja. Definitiv vor der Pandemie, klar, habe ich das geschrieben. Beziehungsweise, ja klar, Pandemie war ja schon da als biologisches Phänomen damals im Januar 2020, noch nicht als soziales. Gut. Beim wirtschaftlichen Kampf geht es um das nackte Leben, das heißt, sich eine sichere Rente aufzubauen, um keine Angst vor dem Alter zu haben. Diese Haltung ist nach Juvenal schändlich, falls dabei das eigentliche Leben aus dem Fokus gerät und wir alles unsere Arbeit unterordnen. Eine andere Wirtschaftsordnung ist möglich und auch wenn man keine bessere Idee als etwa Kommunismus hat, liegt meiner Meinung nach viel mehr Edles darin, den Wandel dahin wenigstens zu versuchen und vielleicht mit wehenden Fahnen unterzugehen, als einfach so weiterzumachen wie bisher. Aber darüber können wir nicht diskutieren, solange das Klima alle anderen Überlegungen in den Schatten stellt. Gut, ist ja wirklich ein Zufall, dass heute der 20.04. ist. Ja. Jetzt will ich nur noch kurz als letztes diesen Ausschnitt aus Trumps Rede vorlesen. Trump sagte damals, also in Davos, dies ist nicht die Zeit für Pessimismus. Dies ist eine Zeit des Optimismus. Angst und Zweifel sind kein guter Gedankengang. Denn dies ist eine Zeit der großen Hoffnung und Freude und des Optimismus und des Handelns. Aber um die Möglichkeiten von morgen anzunehmen, müssen wir die immerwährenden Untergangspropheten und ihre Vorhersagen über die Apokalypse ablehnen. Amerika wird immer die stolze, starke und unnachgiebige Bastion der Freiheit sein. In Amerika verstehen wir, was die Pessimisten nicht sehen wollen. Dass eine wachsende und lebendige Marktwirtschaft, die sich auf die Zukunft konzentriert, den menschlichen Erfindungsgeist inspiriert und eine Kreativität anregt, die stark genug ist, um jede Herausforderung zu bewältigen. Jede Herausforderung bei weitem. Das sind sehr visionäre Worte hier von ihm eigentlich, ja. Und auch dieser Überzeugung bin ich ja, der Klimawandel ist nicht dieses große Problem, ja. Wenn wir diese menschliche Kreativität dann erstmal entfesseln, dann unter sozialistischen Bedingungen, wo der Mensch mit sich selbst versöhnt ist und viel entspannter da auch arbeiten kann und seine sonstigen kreativen Energien freier fließen lassen kann, ja, da werden auch andere Probleme zu bewältigen sein. Nun aber, kann ich es, glaube ich, hierbei belassen. Ja, muss es hierbei belassen, muss euch ganz klar sagen, ich lasse euch jede Temperung zukommen, der ich fähig bin, jede Vision, dies ist die Zeit für Optimismus und für Handlungsdrang, die Initiative zu ergreifen, machen wir uns auf den Weg zu einer neuen Idee des Zusammenlebens unserer menschlichen Gattung oder Spezies. Und hiermit kann ich dann diese Folge langsam beenden und ganz klar sagen, es hat Spaß gemacht. Am Anfang war ich so ermüdet, übermüdet. Aber jetzt kann ich sagen, vielen Dank und auf Wiederhören hier bei Tischlein deck dich.